Guten Abend. Die Projekte, die wir aktuell hier realisieren, sind nicht nur intellektuelle Herausforderungen, sondern durchaus auch körperliche. Und insofern freue ich mich, dass Sie hier sind und nicht nur an der Bar sitzen. Mir geht es heute Abend um Folgendes. Wir verändern unsere Welt. Aber wir haben noch gar nicht die Sprache und die konzeptionellen Mittel entwickelt, um mit diesen neuen Welten, die wir schaffen, umzugehen. Mit anderen Worten, unsere konzeptionellen Instrumente gelten für eine Welt, die es gar nicht mehr gibt. Auf der Grundlage dieser Analyse möchte ich etwas sagen über die Rolle von Kulturinstitutionen in unserer Zeit. Im August 2005 traf der Hurricane Katrina auf die US-Küste. 1800 Menschen starben, 80% der Stadt New Orleans stand unter Wasser, bis zu 7,60 Meter hoch. Große Dämme brachen und die Kosten für den Wiederaufbau der Zone wurden auf 108 Milliarden Dollar geschätzt. Als 12 Jahre später, im August 2017, Hurricane Harvey den Süden der USA ein weiteres Mal verwüstete, dieses Mal mit dem Zentrum von Houston in Texas, waren die Kosten noch höher. Hier bei einer Konferenz in HKW vor 3 Monaten stellte die Künstlerin Hito Steyerl die Frage, wo denn heute Ground Control wäre, wo denn all die Daten über die Welt zusammenfließen würden und wo wir sie steuern. Ihre Antwort lautete, wir wissen doch alle, Ground Control, das ist in Houston, Texas. Aber im September 2017 stand die Ground Control unter Wasser. Mit diesem Bild wurde Houston in Texas zur ikonischen Stadt unserer Zeit. Auf der einen Seite ist dies die Stadt mit der besten Überwachungstechnik und einigen der brillantesten Geister unserer Zeit. Und es ist natürlich ein enorm wichtiges Zentrum für die Erdölindustrie. Und Erdöl bietet ja nach wie vor die Energie, die dieser schnelle Wandel braucht. Auf der anderen Seite ist es aber genau dieser schnelle Wandel, getrieben durch die riesigen technologischen Infrastrukturen und fossile Energien, die die Welt, die dadurch geschaffen wird, destabilisiert. Es ist der Treiber des Klimawandels und des Temperaturanstiegs, also des Anthropozäns. Wie können wir in einer solchen Welt agieren? Es gibt 2 mögliche Strategien. Es gibt die Möglichkeit der Prognose und es gibt die szenische Strategie. In der Regel arbeitet die Versicherungsbranche mit der Prognose als Strategie. Hier wird den Kunden die Möglichkeit geboten, Risiken zu minimieren oder einen Ausgleich zu finden für Verluste durch das Angebot von finanzieller Unterstützung, beispielsweise Schadensersatz und Ähnliches bei Naturkatastrophen wie Hurricanes. Das Geschäftsmodell der Versicherungen basiert auf der Vorhersage der Zukunft. Das heißt, man prognostiziert, was geschehen könnte. Die Grundlage, auf der das erfolgt, ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wahrscheinlichkeit ist das, was identifiziert wird als ein mögliches Ereignis oder mehrere mögliche Ereignisse, geteilt durch die Zahl möglicher Konsequenzen. Im Fall eines Würfels ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, die 3 zu würfeln, ein Sechstel beträgt oder 16,67%. Um die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses zu berechnen, muss man erstens diskrete Objekte der Wahrscheinlichkeit haben, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 im Fall des Würfels, und zweitens braucht man auch eine diskrete Zahl möglicher Ergebnisse. Die Wahrscheinlichkeit ist grundsätzlich eine Zahl zwischen 0 und 1. Bei 1 ist es sicher, dass das Ereignis stattfinden wird. Bei 0 wird mit Sicherheit das Ereignis nicht stattfinden. Jetzt besteht aber zunehmend mehr Nachfrage danach, mit Risiken umzugehen und Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Auf der anderen Seite werden die Versicherungsgesellschaften zunehmend wichtiger, obwohl die Risiken zunehmend schwerer zu prognostizieren und zu kalkulieren sind. Beide Entwicklungen aber fließen ineinander, wie wir feststellen, wenn wir die beiden großen Ereignisse betrachten, die die Grundlagen und Konzepte der Versicherungsbranche nachhaltig erschüttert haben. Erstens 9/11. Kurz danach gingen die Versicherungsgesellschaften hin und kündigten ihre Verträge mit den Airlines und hofften, dass die Kosten, die bei weiteren ähnlichen Katastrophen anfallen würden, von Regierungen übernommen würden. Das zweite Ereignis war Fukushima. Danach mussten die Versicherungsgesellschaften in Japan ihre Risikobewertungen neu kalkulieren. Diese beiden Beispiele zeigen, mit welchem Problem wir es zu tun haben, wenn wir versuchen, die Zukunft vorherzusagen auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeitsmodellen. Und zwar Wahrscheinlichkeitsmodellen wie denen, die wir gerade beschrieben haben. Die Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines Events setzt nämlich voraus, a, eine festgelegte Menge von möglichen Ergebnissen, 6 im Falle des Würfels, und b, klar definierte Objekte oder Events, also Zahlen. Bei beiden Ereignissen aber, 9/11 und Fukushima, gab es eine Verbindung zwischen menschlichem Handeln und einem spezifischen technischen Umfeld, was zur Katastrophe geführt hat. Bei 9/11 waren es ein paar Personen, die mit Flugzeugen in die Twin Tower flogen und damit zu einem humanen oder Infrastruktur-Event beitrugen, in dem über 3000 Menschen ihr Leben verloren. Das Ausmaß an Gewalt war nur zu verstehen, wenn man hinging und eine neue Art von Handlungsmacht berücksichtigte, in der das menschliche und das technische Agieren als eine Einheit verstanden wird. Die Versicherungsmodelle waren aber nicht ausgereift, um mit dieser Situation fertig zu werden, denn in ihrer Berechnung existiert eine solche Welt nicht. Ihre Kalkulation berücksichtigt diese gemischten Identitäten nicht. Der Katalog von Objekten und die Sets möglicher Ergebnisse bei den Versicherungen sind so ausgelegt, dass sie wirken und gelten in einer Welt, wie wir sie kennen, also in einer historischen Welt. Wir haben es aber zunehmend mehr mit einer Welt der Zukunft zu tun. Aber die Ironie der Geschichte ist, dass die Forderung nach der Versicherung von Risiken zunimmt, genau weil wir in dieser Welt des Anthropozäns leben, weil eben wir Tag für Tag wahrnehmen, dass wir immer weniger Sicherheit und Stabilität haben. Während die Welt des Holozäns charakterisiert wurde durch ein mehr oder weniger stabiles Klima, haben die Interventionen des Menschen ins Erdsystem dieses System in der Zeit des Anthropozäns aus dem Gleichgewicht gebracht. Menschen sind nicht länger Protagonisten vor einer quasi festgelegten, im Hintergrund bestehenden Szenierung. Menschliches Handeln, vermittelt durch Technologie und natürliche Prozesse, wird also zunehmend verwickelt und schafft neue Formen von Ereignissen. Gleichzeitig ist die technische Infrastruktur, die Technosphäre, nicht länger voll unter Kontrolle der Menschen. Das heißt, wir haben hier eine eigene Handlungsmacht, die neue Phänomene schafft und die Risiken steigert. Alle diese Entwicklungen kommen noch zur Tatsache dazu, dass die Wahrscheinlichkeitsberechnungen auf der Grundlage dieser vergangenen und stabilen Objektwelt nicht mehr greifen. Das heißt, wir kalkulieren Risiken von Welten, die es nicht mehr gibt. Wir haben es also zu tun mit einer Dynamisierung der materiellen Welten, die gleichzeitig aber auch unsere philosophischen Systeme in Frage stellt, die lange Zeit die menschliche Wahrnehmung und unser menschliches Denken über die Welt geprägt haben. Beispiel Kant und seine transzendentale Philosophie, die die historische Referenz ist für das Paradigma der prädiktiven Verarbeitung, Und natürlich für alles, was im Bereich der Informatik und der kognitiven Neurowissenschaft stattfindet. In seiner Kritik der reinen Vernunft versucht Kant, sich in der Stabilisierung der Physik Newtons, indem er ein kategorisches Modell vorschlägt, das erklärt, wie das Funktionieren von Naturwissenschaft im Rahmen dieser Physik möglich werden kann. Eine wichtige Kategorie in diesem Rahmen ist die Kategorie der Kausalität. Kausalität ist eine Beziehung zwischen Ereignissen. Diese Ereignisse sind natürliche Ereignisse, konstruiert in physischer Theorie. In der kategorischen Welt Kants sind sie aber ganz klar abgetrennt von der Welt des menschlichen Handelns, in der Intentionen wirken auf der Grundlage freier Entscheidungen von Menschen. Das Problem unserer Welt besteht darin, dass diese klare Unterscheidung zwischen menschlichem Handeln und natürlichen Prozessen nicht mehr funktioniert. Bei Ereignissen, die durch den Klimawandel ausgelöst werden, spielt menschliches Handeln aber eine konstituierende Rolle. Daher lässt sich die Beziehung zwischen Klimaereignissen nicht mehr länger beschreiben auf der Grundlage einer kausalen Beziehung im Sinne Kants und seiner Anhänger. Was wir also brauchen, sind neue Formen des Welterbauens, Ansätze, die es uns erlauben, diese dynamisierten Welten zu konzeptionalisieren. Das szenische Modell ist eine solche Möglichkeit. Als wir 2013 im HKW das Anthropozän-Projekt starteten, haben wir uns genau mit diesem Modell auseinandergesetzt. Ein Beispiel. Bei der Eröffnung des Anthropozän-Projekts verorteten wir unseren Diskurs auf sozialen, geologischen, ökonomischen und technologischen Entwicklungen in einer Inseltopographie. Wir leiteten das ein mit einem Zitat von Gilles Deleuze: Inseln sind entweder von vor oder nach der Menschheit. Es war eine Topographie, die den Diskurs dezentralisiert einlädt, sich zu überlegen, welche Perspektiven Inseln es sind, von denen wir sprechen, und schließlich die Frage aufwirft, ob eine nichtlineare Verbindung der eigenen Position gegenüber den Positionen anderer denkbar ist. Wir baten damals unsere Redner und Rednerinnen, ein Objekt mitzubringen auf diese Insel, um ihren Diskurs in Verbindung zu setzen mit der materiellen Welt. Diese Inseln, von denen eine Techne hieß, sollten deutlich machen, wie eine Verbindung zwischen dem Menschlichen der Maschine und tierähnlichen Erscheinungen denkbar ist. Das wurde dann wiederum gezeigt in einer Performance von Xavier Le Roy. Diese Performance illustrierte aber nicht nur das Maschinen-Tier- oder menschliche Verhalten, sondern lenkte den Blick des Betrachters auf einen Prozess der Transformation und destabilisierte ihn zugleich, denn die Kategorien der Beurteilung wurden fluide vor den Augen der Betrachter. Im Versuch, diese Szene zu nutzen, um eine Verbindung herzustellen zum Betrachter, zum Zuschauer, war ein Versuch, den Körper des Performers zu stabilisieren. Mit anderen Worten, seine Bewegungen wurden zu Eigenschaften des Körpers. Es war in diesem Prozess möglich, zwei Wege einzuschlagen. Entweder konnte man hingehen und die Maschinenbewegung identifizieren oder das Tier oder den menschlichen Teil des Körpers. Und die Bewegung wurde damit zur grundlegenden Einheit, die in unterschiedlichen Time-Phasen funktionierte. Die Performance-Szene war eine Einladung an die Betrachter, zu Teilnehmern zu werden, Teilnehmer an der Szene und sich gleichzeitig hin und her zu bewegen zwischen verschiedenen Objektwelten. Eine Objektwelt basierte auf menschlichen Körpern, die andere auf Bewegungen. Die Performance-Szene selbst ist eine ontologisch neutrale, denn sie verkörperte nur das Potenzial für das Schaffen einer Welt. Und genau in diesem genauen Sinn wird das szenische Modell zum Tool des Machens der Welt, des World-Making. Ästhetisch trainiert durch solche szenischen Modelle lernt der Betrachter, in zunehmend dynamischen Welten zu navigieren. Es kann also durchaus einen Kontext geben, in dem die Stabilisierung eines klassischen Objekts in einer klassischen Objektwelt sinnvoll ist, wohingegen in der nächsten Situation eine zeitbasierte Orientierung die adäquate ist. Die neuen Formen der Konzeptionalisierung von Mobilität sind Beispiele, in denen eine Verlagerung erfolgt von einer objektbasierten Welt hin zu einer prozessorientierten Welt. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Wir haben ja ein Funktionieren in bestimmten Umfeldern, aber nicht in allen Prozessen, wie wir hier in den Vorträgen auch gehört haben. Diese neuen mobilen Formen oder Mobilitätsformen erlauben also den Übergang von der objektbasierten Welt in die prozessorientierte Welt. Und die Mobilität des 20. Jahrhunderts ist eine objektbasierte. Das Symbol für diese Welt ist das Auto. Das Auto ist vieles. Fetisch, schnell, langsam, schön. Das Gleiche gilt übrigens auch für Flugzeuge, Züge und so weiter. Die wichtigste Veränderung der jüngeren Vergangenheit besteht darin, dass die Automobilindustrie nicht länger Ideen investiert nur mit Blick auf die Frage, wie können Autos schöner oder schneller gestaltet werden, sondern sich auch fragt, wie lassen sich neue Mobilitätssysteme entwickeln. In der Vergangenheit war der Besitz eines Autos die Garantie für Mobilität. Jetzt ist Mobilität selbst zum Objekt geworden als Prozess oder Funktion, lässt sich also realisieren durch unterschiedliche austauschbare Aktivitäten, wie zum Beispiel Autofahren, Flugzeugfliegen, Fahrradfahren, mit dem Zugfahren und so weiter und so fort. Die früheren Objekte werden also zu Zeitphasen im Mobilitätsprogramm. Angesichts des Klimawandels und neuer Arbeitsumfelder können wir unsere Welt also nicht länger organisieren um Bäume, Häuser, Autos, sondern wir müssen Stürme, Sonnentage, Überschwemmungen, Urlaube, Arbeit, steigende Kurse, sinkende Aktienkurse und so weiter berücksichtigen. Die Bäume, Häuser, Autos, also die kodifizierten Objekte des 20. Jahrhunderts und der Welt im 20. Jahrhundert, werden zu Events, werden zu Zeitphasen. Mit anderen Worten, wir sind dabei, die topologische Ordnung der Welt zu verändern. Und wir machen sie und die Welt damit insgesamt zu einer zeitgeprägten Ordnung, zu einer Time Order. Sprachlich ist diese zeitliche Dimension eingebaut in das Verb eines Satzes. Das heißt, jetzt haben wir das Verb, das zum Subjekt wird, während die klassischen Objekte in der Form von Zeitphasen die Form von Prädikaten annehmen. Wir erfahren sozusagen eine grammatische Neukomposition unserer Sprache. Ich habe versucht aufzuzeigen, dass die Rolle szenischer Modelle darin besteht, Zeit- und Raumrahmen anzubieten, die die Möglichkeit bieten, sich zwischen verschiedenen Welten hin und her zu bewegen und damit eine Möglichkeit ist, neue Welten modellhaft zu gestalten. Aus meiner Perspektive ist es die Aufgabe und auch die Herausforderung für Kulturinstitutionen im 21. Jahrhundert, genau solche Modelle zu entwickeln, um neue Formen des Weltmachens möglich werden zu lassen. Diese Formen sind die komplementären kulturellen Tools für ein Engineering neuer Welten. Und sie bieten die Sprache, die wir brauchen, um diese Transformationen zu diskutieren und mit ihnen fertig zu werden im öffentlichen Raum. Am Ende meines Vortrags möchte ich an die Adresse von Ihnen allen sagen, dass ich Ihnen danke. Ich danke Ihnen im Namen des Hauses der Kulturen der Welt. Ich war Teilnehmer und Beobachter und ich muss sagen, dass es für mich ein unglaublich kognitives und überwältigendes Ereignis war. Und ich gebe jetzt über an Katrin Klingan, die Kuratorin dieses Projekts im Haus der Kulturen der Welt.